Es wird manchmal behauptet, dass Jesus mehr über Geld geredet hat als über Himmel und Hölle oder mehr über Geld geredet hat als über Liebe. Ich habe das nicht nachgeprüft. Ich finde es auch nicht leicht, das nachzuprüfen, da tatsächlich in vielen Zusammenhängen etwas mit Geld steht. Aber geht es dann in diesen Versen wirklich um das Thema Geld? Wie auch immer. Jedenfalls schon mal, Geld und Liebe hängt auch zusammen. Wir haben das gerade in einem Abschnitt gehört. Jesus sagt, entweder liebst du das Geld oder du liebst mich. Eine interessante Gegenüberstellung. Jedenfalls ist Geld in der Bibel kein Nebenthema. Ich hatte eine andere Idee. Ich dachte, wir starten diese Predigt und ich sage gleich dazu, es wird noch eine Predigt sehr wahrscheinlich geben am nächsten Sonntag, so habe ich es zumindest geplant. Außer ich habe ein Blackout zwischendurch und weiß dann gar nicht mehr, was ich sagen soll. Aber ich hatte eine andere Idee, wir starten mit einem Bibelquiz. Es gibt nur eine Frage in diesem Quiz, ein Text in der Bibel zum Thema Geld. Ihr müsst nicht die Bibelstelle mit sagen. Ich habe hier Goldtaler als Belohnung, ich werde gleich durch die Reihen gehen. Und dann könnt ihr einfach sagen, irgendetwas, was euch aus der Bibel einfällt zum Thema Geld. Also, ich gehe gleich los. Im Übrigen wurde jetzt gerade in IDEA noch eine Untersuchung vorgestellt. Es wurden 2000 Eltern befragt, deren Kinder im Glauben sind, mit der Fragestellung, was habt ihr getan oder was war erfolgreich, damit eure Kinder am Glauben bleiben? Und der Hauptfaktor, den diese Eltern dann genannt haben, der wichtigste Faktor sei gewesen, dass sie als Familie gemeinsam Bibel gelesen haben oder die Kinder selber in der Bibel gelesen haben. Gut, noch einmal, wer hat etwas im Kopf, wo die Bibel über Geld redet? Etwas haben wir ja schon gehört. Jetzt natürlich, bitte? Ich komme zu dir, dann kriegst du auch gleich einen Goldtaler. Lass es auch alle hören.
Die Arbeiter, die in den Weinberg geschickt wurden, zu unterschiedlichen Zeiten und all das gleiche Geld bekamen.
Wunderbar.
Der Mann, der sein Pfund vergraben hat, das muss es sich auch um Geld gehandelt haben, weil der Herr Jesus sagt, du hättest es doch zur Bank gehen können, dann hättest Zinsen gebracht.
Und gleich nebenan, die Christel.
Es hat auch jemand gesagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir.
Was hat er nämlich, was hat er gesagt?
Sei gesund.
Sei gesund, steh auf und geh umher. Vielen Dank. So, wo sind die Nächsten? Hier vorne.
Soll man Steuern bezahlen?
Ja, richtig.
Ja. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden.
Genau, das hatten wir gerade, trotzdem gibt es einen Teil. Ja, wurde gerade vorgelesen.
Die Geschichte von Ananias und Sapphira.
Ja.
Die nicht alles richtig abrechnet.
Mhm. Dankeschön. So, gehen wir mal in eine andere Ecke. Vera.
Der Reiche, der zu Jesus kommt und wieder traurig geht, weil er nicht ganz einverstanden ist mit dem Vorschlag von Jesus.
Dankeschön.
Judas bekam 30 Silberlinge für den Verrat.
Ja, dankeschön. Ja, jetzt kommen mal die Bibelschüler. Ich habe schon drauf gewartet und dann die Lore.
Die Frau, die ihren verlorenen Taler sucht und findet.
Jawohl.
Die Stelle, wo Jesus sagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, da geht es ja auch um die.
Genau, das hatten wir gerade schon davor mit dem Steuern. Sollen wir Steuern zahlen? Aber okay. Nein? Dann gehe ich mal auf. Markus auf dem Weg noch.
Was essen. Malachi 3, also ja. Wo Gott zum Volk Israel spricht und sagt, stellt mich doch auf die Probe mit dem Zehnten.
Denn, was passiert mit dem Zehnten? Oder was sagt er dann?
Ja, es wird zum Segen zurückkommen. Ne?
Ja, genau, gut.
Danke.
Ja, ich wollte auch die Stelle sagen, in Malachi 3, wo es heißt, prüfet mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne und Segen auf euch herabschütte, wenn ihr den Zehnten ganz in mein Korn ausgibt.
Sehr schön, das war noch die gute Erweiterung und Ergänzung. Ja, David?
Ich kann es nur vom Sinn her, also wir sind nicht durch Silber oder Gold erkauft, sondern durch sein kostbares Blut, das war heute der Vers.
Wunderbar. Dankeschön. So, dann geht es wieder zurück. Na, gehe ich erstmal nach hinten zur Ilse Marie.
Die Weisen aus dem Morgenland bringen Weihrauch, Gold und Myrrhe.
Gold, genau. Hier kriegst du auch Gold. Ja.
Der Samariter, der dem Wirt Geld gibt, damit er den Kranken gesund pflegt.
Ich danke.
Die Stelle nicht mehr.
Ja, das war auch nicht gefragt. Wunderbar. Volker.
Mir fällt noch das Gleichnis von der Frau, die Geld verloren hat, ein, die das ganze Haus auskehrt, um diesen Groschen wiederzufinden.
Ja, das hatten wir, hatte schon jemand genannt. Ja. So, hier war noch der Rüdiger nochmal.
Nee, das hat sich erledigt.
Hat sich auch erledigt. Und doch noch einmal eine biblische und die Gabi noch auf den Weg und dann machen wir auch Schluss.
Zachäus.
Ja, sehr schön. Zachäus wollte ich nämlich eigentlich noch erwähnen, weil der direkt nach dem reichen oder in der Nähe vom reichen Jüngling aussteht. Der reiche Jüngling will sein Geld nicht abgeben. Und Jesus kommt zu Zachäus zu Besuch und sagt, ich gebe die Hälfte meines Besitzes und gebe noch vierfach zurück. Also eine ganz andere Geschichte. So.
Josef gibt seinen Brüdern das Geld zurück, als die wegen der Hungersnot kommen. Und dann legt er das Geld oben wieder.
Packt das wieder in die Säcke. Sehr schön. Gut. Also es gibt noch Goldtaler. Wer nachher noch was hat, kann dann nochmal kommen. Sonst müssen wir nächsten Sonntag weitermachen. Ja, Jesus sagt, wehe euch Reichen, weil ihr habt euren Trost schon gehabt. Wie oft habe ich mich damit getröstet, nicht nur das Allernötigste zu haben, sondern mal einfach noch etwas Schönes zu kaufen, weil es so schön ist. Zu Jesus kommt ein Mann und bittet ihn um Hilfe, mein Bruder will das Erbe nicht mit mir teilen. Jesus geht gar nicht darauf ein, sagt, wieso sollte ich euer Richter sein? Aber ich warne dich. Ich warne dich vor der Habgier. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Glaubst du das, dass man hier in der EFG Derschlag heute Morgen, dass man bei Jesus mehr Leben findet, als mit einem richtig großen Lottogewinn? Oder dreht sich sogar manchmal bei uns in der Gemeinde ganz viel ums Geld? Und wenn genug Geld da ist, dann sind wir zufrieden und verlieren die Sensibilität, die Wahrnehmung für die viel schlimmere Armut, die geistliche Armut. Die Bibel macht eins klar, alles Silber, alles Gold, alles Geld, alle Menschen, alle Welt, alle Sterne, es gehört alles Gott. Wir sind maximal Verwalter, gute oder schlechte Verwalter. Lasst uns noch einmal still werden und beten. Großer, herrlicher Gott, so haben wir gerade gesungen, du bist ein unendlich reicher Gott. Und du liebst es zu beschenken. Du hast dich selbst geschenkt, du hast dich uns geschenkt. Und so haben wir es auch gerade gehört, nicht durch Geld, nicht durch Silber oder Gold sind wir erkauft, sondern mit dem teuren und kostbaren Blut deines Sohnes Jesus. Ich bitte dich, dass du heute Morgen zu uns sprichst, mit diesem Thema in unser Herz, mit dem Ziel, dass du uns frei machst, dass wir nicht ängstlich das festhalten, was du uns gegeben hast, sondern dass wir fröhlich damit haushalten können, dass wir es geben können zum Segen für andere Menschen. und auch für uns selber, weil wir etwas zum Segen losgelassen haben. Bitte sprich du mit deinem kostbaren, lebendigen Wort zu uns. Amen. Ja, wie schon gesagt, ich versuche mich an einem Zweiteiler zu diesem Thema. Heute soll es mehr um die Haltung gehen. Also, wie soll es in unserem Herzen aussehen? Und dazu tauchen wir gleich ein in ein Vorbildbeispiel, was uns der Apostel Paulus bringt. Und nächstes Mal soll es dann ein bisschen konkreter darum gehen, wie und was und wie viel kann, soll, will ich geben. Also, der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Er spricht 2 Kapitel lang über Geld und Geben. Wir schauen uns heute den ersten Teil in diesem ersten Kapitel an, 2. Korinther 8. Vor diesen beiden Kapiteln spricht Paulus über noch ganz andere Themen, über die Beurteilung Gottes, die Christen so als oberster Maßstab über ihrem Leben haben und der ihnen wichtiger sein soll als irgendeine andere Beurteilung von irgendwelchen Menschen oder sonst etwas. Er spricht darüber, was Gnade bedeutet, dass es ein unverdientes Geschenk ist, das verpflichtet. Er spricht über Mission, über Heiligkeit, über Buße, über Umkehr. Ein Vater im Glauben kämpft und leidet um seine Gemeinde, um seine Kinder. Und er nimmt sie hart ran, würde ich sagen. Er nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Er muss auch nicht anständig mit ihnen sprechen. Er redet deutlich und redet auch eben über Geld. Und ich sagte schon, er sagt immer wieder, das Wort kommt doch in unserem Text heute häufiger vor, über Gnade und dass Gnade etwas bewirken soll. Dieses Gnadengeschenk, was die Korinther bekommen haben, soll Auswirkung haben. Sonst laufen sie Gefahr, dieses Geschenk umsonst vergeblich empfangen zu haben. Der Text ist spannend, finde ich. Er ist lang, deswegen gehen wir einfach versweise durch. Wir lesen den ersten Abschnitt, Vers 1 bis 2. Ihr könnt hinter mir lesen oder in eurer Bibel mit 2. Korintherbrief, Kapitel 8. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Apostelgeschichte ist ja gerade Mittwochabends. Es kommt demnächst noch, wie Paulus eine Vision hat, einen Traum. Da steht jemand in Mazedonien und sagt, komm herüber und hilf uns. Das war der Anfang des Christentums in Europa. Paulus gründete dort 3 Gemeinden, Philippi, Thessalonich und Beröa. Und diese Gemeinden haben viel Verfolgung erlebt. Schon nach kurzer Zeit, nachdem Paulus angefangen hatte, dort zu predigen und sich die ersten Menschen bekehrt haben, musste er oft fliehen, manchmal unter abenteuerlichen Umständen. Aber ein Wunder, diese Christen, die viel Stress und viel Ärger hatten, gehörten zu den treuesten persönlichen Unterstützern von Paulus. Diese Menschen, die Philippa, die Thessalonicher und die aus Beröa, waren arm. Sie waren sehr arm. Und sie gaben trotzdem, sie drängten Paulus sogar das Geld auf. Es gab Schwierigkeiten, Verleumdungen, Anfeindungen, gegen die Gemeinde wurde gerichtlich vorgegangen. Wahrscheinlich gab es so eine Art wirtschaftliches Boykott. Wenn du zur Gemeinde gehörst, werde ich mit dir keine Geschäfte machen. Es waren arme Leute. Und Paulus dachte, eher brauchen diese Leute Hilfe und Unterstützung. Aber nein, in ihrer Situation haben sie gegeben. Sie haben so eine Freude in Jesus gehabt, dass sie geben konnten, ihre Liebe, ihren Dienst und auch Geld. Und wenn Armut gibt, dann wird Gnade Gottes sichtbar. Liebe gibt freudig. Wenn die Umstände zum Himmel schreien, aber trotzdem Freude und Freigebigkeit da ist, dann ist hier offensichtlich jemand an eine Kraftleitung angeschlossen, die nicht von dieser Welt ist. Trotz bitterster Armut entstand aus der Freude im Glauben und über die Liebe Gottes eine unglaubliche Freigebigkeit. Eine besondere Gnade nennt Paulus das, ein Geschenk, dass das so passiert. Wir lesen weiter Vers 3 bis 4. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus, und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Diese Christen haben gegeben, kein Zwang, kein Druck, keine Manipulation. Auch hieran wird deutlich, dass Gott mit seiner Liebe im Spiel ist. Ich sagte schon, dieses Wort Gnade ist für uns heute oft nicht mehr so richtig greifbar. Es ist mehr nur noch so ein frommes Wort, so eine fromme Vokabel. Gerne geben, ohne irgendetwas zurückzuverlangen. Das ist Gnade, ein unverdientes Geschenk. Und wenn Gott jemand antreibt zu geben, dann gibt diese Person gerne und freiwillig, dann möchte sie gerne geben. Das bewirkt der Heilige Geist, dass Liebe freiwillig gibt. In Jerusalem herrscht Not. Die Christen dort waren in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Es gab schlechte Ernten. Wir wissen nicht ganz genau, wieso sonst dort es Probleme gab, aber es war so. Und die Christen in Mazedonien haben begriffen, dass das Evangelium von Jerusalem zu ihnen bis nach Europa gekommen ist. Jerusalem war die Muttergemeinde und nun war die Mutter in Not. Von denen sie das Wort Gottes empfangen haben, denen wollen sie gerne finanziell etwas zurückgeben, weil sie es dort, weil dort Not war. Außerdem war es ein tolles Zeichen, dass so Juden und Nichtjuden gemeinsam in dem Glauben standen und sich gegenseitig unterstützt haben. Wir lesen weiter, Vers 5. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Ein ganzes Ja zu Jesus und ein ganzes Ja zu Paulus. Zu den Knechten von Jesus. So könnte man die Haltung der mazedonischen Christen beschreiben. Sie haben nicht nur Geld gegeben, sie haben Paulus unterstützt, sie sind seiner Verkündigung treu geblieben, sie hatten ein offenes Herz, sie haben sich etwas sagen lassen, sie haben gegeben und zeigen damit, dass sie etwas empfangen haben. Wer nichts gibt, zeigt, dass er nichts empfangen hat. Liebe gibt reichlich, Liebe gibt gerne. Im nächsten Abschnitt fordert Paulus die Korinther dann jetzt, die Gemeinde, an die er den Brief schreibt, eine reiche Gemeinde, ziemlich deutlich auf, gebt. Gebt etwas von eurem Reichtum. Wir lesen Vers 6 bis 7. Ihr Verhalten, also das Verhalten der Christen in Mazedonien, hat uns ermutigt, Titus zu bitten, dass er sich bei euch, jetzt in Korinth, erneut um die Geldsammlung kümmert, die er ja schon früher einmal in Angriff genommen hatte, und dass er nach allem, was er sonst schon für euch getan hat, jetzt auch dieses Werk der Gnade Gottes zu einem entsprechenden Abschluss bringt. Ihr zeichnet euch ja in jeder Hinsicht aus, durch Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch eingibt, durch geistliche Erkenntnis, durch hingebungsvollen Einsatz und durch die Liebe, die wir euch vorgelebt und in euch geweckt haben. Genauso sollt ihr euch jetzt auch bei diesem Werk der Gnade Gottes auszeichnen. Dieses Drängen der armen Mazedonier, wir wollen gerne unterstützen, wir wollen dabei sein, das hat Paulus veranlasst, nun Titus, seinen Mitarbeiter, zu drängen, die Sammlung dort in Korinth abzuschließen. Bereits im ersten Korintherbrief wird eine Sammlung erwähnt, also Paulus erinnert sie eigentlich nur an ein Anliegen, was ihnen schon bekannt ist. Ihr wolltet doch geben, jetzt bringt die Sache zum Abschluss. Die Gemeinde in Korinth ist gesegnet, wir würden heute vielleicht sagen fett gesegnet oder reich gesegnet. Es ist alles da, was man sich wünschen kann. Und diese Liebe, der Reichtum, der in Korinth vorhanden ist, soll sich nun zeigen. Wir lesen weiter Vers 8 bis 9 und Paulus gibt den Korinthern noch ein weiteres Vorbild. Ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Paulus hält den Korinthern einen Spiegel vor. Schaut euch selbst an und dann schaut diese an. Ihr sitzt in Frieden und Reichtum in Korinth. Sie sitzen in Gefängnissen und in Armut. Ihr habt die Sammlung vergessen. Sie bedrängen uns die ganze Zeit, dass sie etwas geben dürfen. Und nun können die Korinther zeigen, wie sich ihre Haltung jetzt zeigt, wie sie ihre Haltung verändern wollen. Und mit Vers 9 hält ihr noch einen zweiten Spiegel vor, Jesus Christus selbst. Jesus hatte alles, den Himmel, sein Zuhause, die vollkommene Gemeinschaft mit dem Vater, Ehre von Engeln und den Heiligen. Und er hat alles aufgegeben, für dich und für mich, damit ich den Himmel erreiche, damit ich zu Hause ankomme, damit ich ein Gotteskind werden kann. Jesus hat alles gegeben und das sollen sich die Korinther zum Vorbild nehmen, für ihr Geben. So erweist sich echte Liebe, sie gibt vorbehaltlos, sie gibt gerne und sie gibt mit Freude. Und für jedes Gotteskind ist Jesus ein Vorbild. Jesus nachfolgen heißt Jesus imitieren, ihn nachahmen, so leben, wie er gelebt hat. Immer wieder können wir uns diese Frage stellen, gar nicht oft genug, wie hat Jesus gelebt? Und da geht es nicht nur darum, wie es eine Zeit lang mal in war, diese Bändchen am Arm zu tragen mit WWJD, was würde Jesus tun oder tun, sondern die ganze Haltung, wie lebt Jesus jetzt in mir? Wie würde er jetzt in meiner Situation handeln? Was ist Jesus wichtig? Wie kann jetzt Jesus in mir sichtbar werden? Wieso redet Paulus so ausführlich über Geld? Weil beim Thema Geld meine Herzenseinstellung sichtbar wird. Auch ich bin immer wieder erschreckt, wie oft ich über Geld nachdenke. Wir haben mal 10 Sekunden Stille. Denk mal darüber nach, wie viele Minuten am Tag denkst du über Geld nach? Der Ölmilliardär Getty hat mal gesagt, wenn man kein Geld hat, denkt man immer an Geld. Wenn man Geld hat, denkt man nur noch an Geld. Jemand sagte mal, zeige mir deinen Kontoauszug und ich sage dir, was du glaubst. Ich habe das, glaube ich, schon öfter gesagt oder ganz ähnlich der folgende, zeige mir deinen Terminplaner. Und ich sage dir, was du glaubst. Die Entscheidungen, die ich treffe in Bezug auf meine Zeit und mein Geld, spiegeln das wider, was in meinem Herzen, was mir wichtig ist, was ich glaube. Und so sagt Paulus zu den Korinthern, euer Ja zu Jesus zeigt sich hier in eurem Ja zum Geben. Du kannst nicht Ja zu Jesus sagen, aber dein Portemonnaie nur für den Materialismus öffnen. Wir lesen weiter Vers 10 bis 13. Ich will euch also in dieser Sache lediglich einen Rat geben und das in eurem eigenen Interesse. Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die Geld zusammenlegten, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich an der Sammlung zu beteiligen. Bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen. Und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Paulus gibt einen Rat. Tut das, was ihr tun wollt. Lebt, was ihr leben wollt. Setzt es um. Hört sich ganz einfach an. Der beste Vorsatz bleibt aber ein Vorsatz, wenn er Vorsatz bleibt. Der beste Vorsatz bleibt ein Vorsatz, wenn er Vorsatz bleibt. Vorher fragt Paulus noch, sollen wir uns verschulden, damit wir noch mehr geben? Nein, je nachdem, was einer hat, sagt Paulus. Das ist die Messlatte, was du hast, nicht das, was du nicht hast oder was vielleicht andere haben. Wie wir es schon in dem Text, den Tamara vorgelesen hat, mit der Tempelsammlung gehabt haben. Da kamen Leute bei, die haben sehr viel eingegeben. Und dann kam eine Witwe, die hat ganz wenig gegeben und Jesus sagt, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Also Paulus setzt die Korinther hier nicht mit Geldbeträgen unter Druck oder macht hier ein Spendenranking zwischen den Gemeinden. Gott muss die Gabe gefallen, damit ein Schatz im Himmel angelegt wird. Und Gott schaut sich nicht den Geldschein an oder die Münze, die wir in den Korb legen, er schaut unser Herz an. Wir lesen weiter Vers 14 bis 15. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Es heißt ja in der Schrift, wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Paulus bleibt also ganz nüchtern, die Verhältnisse sollen nicht umgedreht werden, die Korinther sollen nicht in Not kommen, Liebe darf auch nachdenken, Liebe und Gnade müssen den Verstand nicht ausschalten, es soll geteilt werden, Gott gibt zum Weitergeben. Ich und du, wir haben etwas bekommen, damit wir es weitergeben. Und so meint Paulus wohl auch hier, dass die Korinther von der Muttergemeinde in Jerusalem das Evangelium bekommen haben und das dort im Überfluss war. Und jetzt können die Korinther aus ihrem finanziellen Überfluss etwas zurückgeben. Es soll ein Ausgleich stattfinden, so wie Gott damals die Manna-Versorgung in der Wüste geplant hat. Jeder hatte das, was er brauchte. Wir sind ja 2017 im Superwahljahr gewesen und ich habe mich gefragt, könnte man diese Verse aus dem zweiten Korintherbrief auch auf das Wahlplakat einer linken Partei drucken? Geht es hier um Sozialismus, den Reichen die Millionen wegnehmen und unter die Armen verteilen? Ich glaube kaum. Die Bibel schützt Eigentum, privates Eigentum, und Gott verteilt unterschiedlich. Im Übrigen ja nicht nur Geld. Das ist nur eine Sache, die er unterschiedlich verteilt. Gaben, Schönheit, Intelligenz. Gott verteilt unterschiedlich, um uns eine Gelegenheit zu geben. Nicht als Befehl, nicht als staatliches Reglement, wo alles umverteilt wird, sondern um die Liebe, die Gott dir und mir geschenkt hat, auszudrücken. Jeder von uns hat eine bestimmte Menge an Geld und Gaben anvertraut bekommen und damit können wir viel Gutes tun. Und ich unterstelle euch jetzt mal, dass es euch genauso geht wie mir. Wir würden gerne mehr geben. Wie bei den Korinthern ist das Wollen da. Mehr für das Reich Gottes, für die Gemeinde, für die Mission, für dieses oder jenes Projekt, was uns wichtig ist. Das Wollen ist da, aber das Tun klappt nicht immer. Woran liegt das? Was hindert mich am Geben? Wieso haben wir nicht die Freiheit, das zu tun, was wir tun wollen? Wenn wir nicht das tun, was wir gerne tun würden, sind wir gebunden. Und Gebundenheiten halten uns klein, insbesondere auch geistlich klein. Bill Heibel sagte mal, irgendwann wächst du nur noch durch Leiden oder durch Geben. Das als Motivation vielleicht noch geben zu lernen, Gebundenheit zu überwinden. Diese Gebundenheit in Bezug aufs Geben kann, ich habe jetzt mal drei Ursachen rausgesucht, die es haben kann. Das erste, davon haben wir auch schon gehört, ist Habsucht. Und in der Werbung wird diese Sünde, eine ja immer wieder angeprangerte Sünde in der Bibel, offensiv und ja, groß angepriesen. Du schaust dir einen Werbefilm an, vorher ging es dir gut und nach dem Werbefilm denkst du oder sollst du zumindest denken und fühlen, das brauche ich, dann geht es mir wieder gut oder dann geht es mir noch besser, als es mir eben ging. Haben wollen, mehr haben wollen, das ist Habsucht. Auch Geiz ist Habsucht. Ich will mehr haben, mehr behalten, als ich mir leisten kann. Meine Gedanken sind voll von Dingen anstatt vom Reich Gottes. Als Gotteskinder müssen wir mit dieser Sünde umgehen, wie mit jeder anderen Sünde auch. Wir müssen sie bekennen, vor Gott bringen, um Vergebung bitten und um Befreiung bitten. Gott, mache uns frei davon. Befreie mich von dieser Gebundenheit, dass meine Gedanken um Geld und um Dinge kreisen und ich davon nicht loskomme. Dazu ist Jesus gekommen, dass er die Herrschaft der Sünde zerbricht, dass er Freiheit schenkt. Habsucht ist garantiert tödlich, so sagt die Bibel immer wieder. Ein zweiter Grund. Es kann auch einfach ein ungeplanter Umgang mit Geld sein. Ich gebe das Geld, das ich bekommen habe, aus und denke nicht darüber nach. Aber planen ist ein göttliches Prinzip. Es ist Weisheit. Gott vertraut dir und mir Geld an. Was machen wir damit? Ein weiser Mann sagte mal, sage deinem Geld, wo es hingehen soll, anstatt dich zu wundern, wo es hingegangen ist. Sage deinem Geld, wo es hingehen soll, anstatt dich zu wundern, wo es hingegangen ist. Es ist eigentlich sehr einfach. Ich stelle auf, was monatlich reinkommt und das, was monatlich rausgehen soll. Ich überlege auch, dass ich vielleicht etwas ansparen muss für kommende Ausgaben, Reparaturen. Alles, was reinkommt auf eine Seite und was rausgehen soll auf die andere Seite. So kann ich auch planen, was ich geben will. Und dann kann ich das tun, was ich gerne tun möchte, mit dem, was mir zur Verfügung steht. Drittens, es können Schulden sein, die Gottes Kinder vermeiden sollen. In den Sprüchen steht, der Reiche herrscht über den Armen und wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Wer leiht, wer Schulden macht, wird der Knecht von dem er leiht. Und wer Schulden hat, der weiß, wovon ich spreche. Wenn ich frei sein will, lasse ich die Finger von Schulden, Krediten und Ratenzahlungen, die mich binden. Natürlich gibt es hier Ausnahmen, wo ich überlege, kalkuliere, einen bleibenden Gegenwert, zum Beispiel ein Haus kaufe. Aber es ist in unserer Gesellschaft leicht, und ich sage zu leicht, normal geworden, Schulden zu machen, Geld aufzunehmen und sich in finanzielle Abhängigkeit zu bewegen. Regelmäßig bekomme ich so einen Werbebrief von meiner Bank. Freiheit, Träume, Palmen, Wohnmobile, Reisen. Nur noch unterschreiben. Und dann hast du das alles. Aber ich tausche meine Freiheit ein. Mein Herz wird gefangen. Wer Schulden hat, hat Schulden. Und wer Sklave ist, ist ein Sklave. Da kann ich mir noch so viel einreden, was ich will. Es wird so bleiben, bis ich alles bezahlt habe. Aber auch hier gibt es gute Hilfen, um Schulden loszuwerden. Und ich möchte Mut machen, wenn du persönlich sagst, ja, mir machen meine Schulden Ärger und Probleme. Ich wach manchmal nachts auf. Dann such dir jemand. Und ich glaube, ich kann dir auch Menschen hier in der Gemeinde empfehlen, die dir helfen können, damit umzugehen. Aber bleibe nicht mit dieser Sorge alleine. Natürlich nicht, dass dir einfach die Schulden bezahlt werden, aber auch einen vernünftigen Plan zu machen, dass es irgendwie kontrollierbar, überschaubar wird. Lass es nicht dein Privatthema bleiben und schüttle diese Fessel ab. Auf der anderen Seite kann es sein, dass du viel hast, sehr viel hast, dann gib diesen Trost, den dir das Geld gibt, diese Scheinsicherheit, gib sie Gott ab. Denn der Trost des Geldes wird sonst dein Herz korrumpieren und dein Herz wird letztlich sterben, weil Geld tot ist. Die Gemeinden in Mazedonien waren frei. Sie haben gegeben, obwohl so wenig da war. Ihr Herz gehörte Jesus. Wenn wir gebunden sind, sind wir nicht frei zu leben und zu geben. Gebundenheit tötet die Gnade. Gib, weil Jesus alles gab. Im Übrigen ist Geben eine der schönsten Formen des Loslassens, dass ich nicht mehr horten und behalten muss, sondern geben kann und sehe, wie es zum Segen wird. Und, das hatten wir schon bei unserem Bibelquiz, Gott lässt sich nicht schenken, er belohnt und er segnet so gerne. Gott ist ein Belohner, das ist sein Wesen. Wer ihm von Herzen etwas schenkt, der wird es vielfach wiederbekommen. Was bleibt am Ende des Tages, am Ende des Lebens? Ich lebe nicht, um viel Geld anzuhäufen. Ich lebe, um Jesus zu lieben. Amen.